Es ist ein bisschen tricky, lieber Thomas, ich gebe es zu, aber wenn ich heute Morgen anfange und singe und schmettere, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Wie fühlt sich das so für dich an? Also insgesamt, es gab ja große Diskussionen und ich...
Als Herzensrömer fühlt es, also ich bin ja der AS, oder die AS Rom ist ja mein Club in Italien. Bei allem Lob, was wir über Leverkusen auch im Füllhorn ausgeschüttet haben, das finde ich nicht gut. Das hat man auch nicht nötig nach so einer Saison. Die Roma hat sich gut gewehrt, Leverkusen ist verdient weiter und dann irgendwie wegen letztem Jahr, weil sich da Spieler verletzt gewälzt haben und wieder rein. Man muss auch mit Stil und Klasse gewinnen können. Komme ich später wahrscheinlich in dieser Ausgabe auch nochmal dazu.
Ja, zumal es gab ja große Aufregung, weil es ein Partisanensong ist aus Italien und da hat man dann irgendwie sofort, war natürlich in Deutschland wieder der Aufschrei, sofort.
Achso, das wusste ich gar nicht.
Also es war brutal, was da passiert ist. Also italienische Partisanensong wurde, wo du dann einfach denkst, so, also die Version war schon eine andere. Ja, macht man das? Kann man sich drüber streiten. Aber natürlich war der Aufschrei in Deutschland, du kannst es dir vorstellen, groß. Ja, also es schwappte quasi über Köln, über den Dom hinweg, über Hamburg bis nach Dänemark zumindest.
Also ich habe mittlerweile, Wahnsinn. Würde ich mich fast gar nicht mehr trauen, irgendein Lied zu spielen, weil ich gar nicht, da müsste man ja immer in die Zeitgeschichte gehen von vor 3000 Jahren, weil das vielleicht auch mal anders missbraucht wurde. Also in dem Falle geht es mir um die sportliche Fairness. Gratulation an Leverkusen fürs Europa-League-Finale. Ich finde, das war nicht nötig.
Wäre aber trotzdem nach einem trüben Wochenende für den Star, den Almanach unter den Sportmoderatoren, Kommentatoren, was ihr haben wollt. Es ist ein ganz, ganz finsterer, trauriger Tag. Trotzdem, hier in diesem Podcast, ob Bella Ciao oder nicht auftaucht, der braucht, wenn er mit mir hier jetzt ein Quickie machen will, weil wir haben nicht viel Zeit heute Morgen, der braucht wirklich verdammt dicke
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, jetzt habe ich einmal alles abgeräumt, was abzuräumen geht. Wir können eigentlich Schluss machen für heute.
Ja, wir lassen die Woche nochmal ganz kurz so ein bisschen Revue passieren. Ne? Also, wir fangen mal ganz kurz an mit dem Finaleinzug von Borussia Dortmund, die gleich natürlich auch nochmal eine Rolle spielen werden. Leidenschaftliche Leistung in Paris, das nötige Glück gehabt mit 6 Alu-Treffern in Hin- und Rückspiel. Trotzdem würde ich sagen, nicht unverdient eingezogen ins Finale von Wembley. Und obwohl ich jetzt vielen Bayern und FC und Bochum und Fans nicht aus der Seele spreche, ich gönne dem BVB natürlich mit vollem Herzen den Finalsieg. Ich habe es ja schon vor einer Zeit lang gesagt, ich würde es als Krönung empfinden, wenn Marco Reus das Ding hochhebt. Und glaube, dass Dortmund gegen Real Madrid bessere Chancen hat, weil Real wird, glaube ich, schwarz-gelb unterschätzen, als wenn es gegen die Bayern gegangen wäre. Entschuldigung, da wäre dann die Angst vor der Neuauflage von 2013, glaube ich, ein bisschen zu groß gewesen.
Ja, hatten Sie jetzt die leichteren Gegner im Vergleich zu den Bayern?
Ja, hatten sie ja. Sie hatten in der ersten Runde Eindhoven, die übrigens ungeschlagen holländischer Meister geworden sind. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Atletico finde ich eine unfassbar kampfstarke Mannschaft. Mhm. Und Paris ist nun alles andere als Laufkundschaft im Vergleich zu den Bayern. Mit Arsenal und Real, da hatte Bayern ein bisschen die schwierigeren Gegner. Aber dass mir jetzt Bayern-Fans was von Losglück von Borussia Dortmund erzählen, das ist ja auch grotesk. Die Bayern haben die Champions League gewonnen gegen schwere Gegner. Sie haben auch Losglück häufig in ihrer Geschichte gehabt. Also da mal runterkommen. Interessant übrigens dabei, der Technikchef hat auch Husten. Interessant übrigens dabei, wenn ich sage, ich bin kein Bayern-Fan, auch international nicht, dann kriege ich ja immer gesagt, ja, du musst doch zu den deutschen Mannschaften halten. Wenn du jetzt Bayern-Fans fragst, ob sie im Finale zu Borussia Dortmund halten, was denkst du denn da, wie die Antwort ausfällt?
Ja, die halten natürlich total alle. Alle geschlossen zu BVB, ist doch klar.
Also ich würde sagen, Hochrechnungen von Infratest, DIMAP haben 85% bayerischer Real Madrid-Fans ergeben.
Ja, absolut, absolut. Wirklich, die können auch gönnen. Also es ist wirklich gönnen ist das große Stichwort.
Wie hast du die Bayern gesehen in Madrid?
Tragisch natürlich, tragisch. Aber dann auch die Geschichte Elfmeter und nicht und Tuchel in der Pressekonferenz. Es war wieder so das Feuerwerk der Emotionen und das Feuerwerk der guten deutschen Fußballunterhaltung. Ich habe mich sehr gefreut, muss aber auch ganz ehrlich gestehen, also im direkten Vergleich war Real Madrid, und darauf kommt es doch an, Du wirst natürlich jetzt mit deinem debilen Blick wieder aufsetzen, ist mir vollkommen klar, diesen entrückten Blick. Aber es ist einfach die Wahrheit, dass das Real Madrid die bessere Mannschaft war in beiden Spielen. Und dann ist es halt so. Und dann hast du halt irgendwie, dann regt sich alles auf an dieser Szene auf. Bayern München hat es nicht geschafft, Real Madrid so zu bezwingen, dass sie weiterkommen. Das ist dann am Ende doch auch die Wahrheit. Und ich habe beide Spiele, fand ich Real Madrid besser. Es gab Phasen, da waren die Bayern sehr, sehr, sehr gut. Muss man aber auch mal ganz, ganz, ganz ehrlich konstatieren. Aber am Ende hat es nicht gereicht und somit, ja, ist es eine faire, klare Angelegenheit. Wie siehst du es?
Ja, ich würde sagen, über 180 Minuten ist Real Madrid der verdiente Sieger. Da bin ich bei dir. Obwohl die Bayern es gut gemacht haben, auch im Rückspiel. Das darf man auch mal sagen. Also die Bayern haben ja auch eine komplizierte Saison, auch mit vielen Verletzten. Das war schon gerade im Hinspiel gut. Das war auch im Rückspiel phasenweise gut. Real fand ich in der ersten Hälfte im Rückspiel bärenstark, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Schiedsrichter, das meintest du eben, du meintest ja nicht Elfer, sondern das nicht gegebene Tor. Der Schiedsrichter hat leider seine glänzende Leistung nicht gekrönt. Für mich eine überragende Schiedsrichterleistung bis zu diesem Moment. Ich verstehe es nicht, warum er das mit Linienrichter abpfeift. Da würde ich mich als Bayern-Fan auch drüber aufregen. Zur Wahrheit gehört aber auch, Reals Abwehrspieler haben zumindest aufgehört und der Torwart hat gar nichts mehr gemacht. Also ob der genauso drin ist, das ist die andere Frage. Trotzdem, wie gesagt, kann ich den Ärger verstehen. Am Ende ist es aber eine Entscheidung. Also ich glaube auch in einer Verlängerung hätte Real das Ding gewonnen, weil sie für mich die bessere Mannschaft waren. Würde ich aber als Bayern-Fan erstmal auch nicht drauf hören wollen. Aber wir müssen natürlich auch darüber sprechen, ob also ich bin so erstaunt, ob des Fehlers von Manuel Neuer, der ja wie gesagt in Deutschland gibt es ja keine Diskussionen um Manuel Neuer oder andere Torhüter, sondern es wird immer auf den Manuel Neuer zwischen 2012 und 2016 so verwiesen. Und ob der drei schlechte Turniere gespielt hat, ist alles egal. Und jetzt bei dem Treffer von Real Madrid, also er hat vorher das Ding, was er an den Pfosten lenkt, ist eine Weltklasse-Parade, gar keine Frage. Aber wenn er dann einen Fehler macht, dann heißt es, ja, das ist so eine Tragik, das hat er nicht verdient und so. Vielleicht kann man auch mal darüber nachdenken, ob nach all diesen Verletzungen und dem, was er auch altersmäßig jetzt auch auf der Uhr hat, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Spannkraft insgesamt nicht mehr so ist, dass man eben über 98 Minuten nicht mehr so gut ist wie vor ein paar Jahren und dass es eben nicht immer selbstverständlich ist, wenn Manuel Neuer da ist, dass er besser als alle anderen Keeper ist. Obwohl, und das kann auch ich anerkennen, das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Tragik in so einem Spiel in der 87. Minute.
Ja, was mich, ich bin komplett bei dir, einmal mehr, erschreckend, wir rücken, je älter wir werden, doch eher noch zusammen. Es ist so eine Buffonisierung von Manuel Neuer.
Ja, und das ist ein guter Begriff, ja.
Und das ist das, was mich total abnervt, weil es gibt nur einen Buffon und es gibt nur einen Manuel Neuer. Aber dieser Manuel Neuer, das ist eben genauso, wenn du ins Alter kommst, dann brauchst du auch bei regennasser Farbe, dann brauchst du auch eine Brille. Du siehst nicht mehr alles, deine Reaktionsschnelligkeit ist vielleicht nicht mehr ganz so gegeben und hier ist es auch so. Und dann denke ich mir dann so, ja okay, dann es gibt doch gute, richtig gute Torhüter in Deutschland. Es gibt doch einen Ter Stegen, der liefert. Niemand ist fehlerfrei. Ich glaube, da müssen wir uns auch mal so ein bisschen von verabschieden. Wir in Deutschland haben ja immer so diese Null-Fehler-Mentalität. Wenn du einen Fehler machst in Deutschland, dann bist du sofort, du wirst ja sofort gehängt, ganz egal wo, an der Domspitze im Zweifel. Und ja, und das finde ich auch wieder nicht fair. Also man kann einen Fehler machen, auch als Weltklasse-Torhüter. Ich bin aber bei dir. Grundsätzlich ist es die Buffonisierung von Manuel Neuer und das ist dann aber auch ein bisschen over the top. Wäre er bei Borussia Dortmund Keeper, wäre er lange nicht mehr im Tor der deutschen Nationalmannschaft. So sieht's mal aus.
Also ich finde, bei Buffon war es so, es war bei Iker Casillas so und auch bei Manuel Neuer. Und es geht gar nicht darum, dass jeder darf so einen Fehler machen. Kahn hat ihn 2002 auch gemacht nach einem überragenden Turnier. Aber wenn Ter Stegen einen Fehler in Barcelona macht, dann heißt es, habt ihr Ter Stegen gesehen, mit was für einem Fehler? Wenn Neuer so einen Fehler macht, dann heißt es, ja, der hat ja vorher überragend gehalten und dass ihm das so passiert, dem Manu, der sich so zurückgekämpft hat. Ich finde, die Bewertungsmaßstäbe laufen so ein bisschen auseinander. Klar ist, dass Manuel Neuer Maßstäbe gesetzt hat und über 3-4 Jahre der beste Torhüter der Welt war. Und an das erinnern sich alle, wenn man aber jetzt mal sagt, naja, bei den letzten 3 Turnieren hat er auch Fehler gemacht, wie bei der letzten WM 3 in 3 Spielen, dann wird man ja immer direkt, oh Gott, wie kann man den Manuel Neuer angreifen? Und vielleicht hat dieser Fehler, den er ja auch, also so klar hat er einen Fehler noch nie eingestanden, vielleicht hat das dann auch was damit zu tun, dass du in dieser Atmosphäre nach 87 Minuten insgesamt nicht mehr die Spannkraft hast, wie als du Ende 20, Anfang 30 warst. Das ist ja auch völlig normal. Und natürlich darf Manuel Neuer auch solch einen Fehler machen. Aber dass so getan wird, als wenn es ihn dann nicht gibt oder ach, es war alles nur Pech, das finde ich dann auch ein bisschen schwierig in der Beurteilung.
Tja, Wie geht's aus?
Das Finale?
Ja, klar.
Ja, das, da werden wir noch ein bisschen warten. Ich würde sagen, die Chancen liegen 75% bei Real. Aber nochmal, ich sehe durchaus eine Außenseiterchance beim BVB. Wir können übrigens da natürlich auch das Thema direkt aufmachen, dass ihr alle im Abstiegskampf umtreibt. Warum man in der Euphorie nach dem Sieg in Paris sagen muss, dass man sich jetzt für all die anderen Mannschaften im Abstiegskampf reinhängt, weil man weiß, dass es danach einen Spannungsabfall gibt. Das war nicht besonders klug von Hummels und Schlotterbeck, obwohl ich ihnen sogar glaube, dass sie mit Mainz noch eine Rechnung auf hatten nach dem letztjährigen Saisonfinale. Dann war ja die Frage, warum werden so viele Spieler ausgetauscht? Borussia Dortmund hat nach den Champions-League-Spielen häufig seine Mannschaften ausgetauscht. Ich glaube, sie haben fünf Spiele gewonnen, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Also das ist sehr ausgeglichen. Der Kader von Dortmund ist auch nicht ganz so breit. Und dass du übrigens in Mainz die Fünfter der Rückrundentabelle sind, auch verlieren kannst, das ist auch klar. Jetzt wird ja viel von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Da würde ich sagen, ich würde mir auch wünschen als Mannschaft, die unten drin ist, dass Borussia Dortmund mit der besten Kapelle antritt, die beste Leistung angibt und in Mainz vielleicht mindestens einen Punkt holt. Aber ich glaube, dass der Rhythmus für einen Kader wie Dortmund schon auch nicht ganz so einfach zu bewältigen ist. All die FC-Fans, die mir völlig erbost geschrieben haben, das wäre ja das allerletzte und so, erinnere ich nur daran an eine Diskussion, die wir beide hier übrigens hatten im Podcast, wonach die damaligen Verantwortlichen des ersten FC Köln uns sogar mit gerichtlichen Verfahren gedroht haben. Letzter Spieltag der Saison 1920, Werder Bremen gegen den ersten FC Köln 6:1, leidtragender Fortuna Düsseldorf. Das sollte man dann auch nicht vergessen. Das kann nämlich auch dem eigenen Club teilweise mal passieren. Und zu einem Thema noch, ja, ihr könnt euch eure Fanfreundschaft irgendwo hinstecken. Ich persönlich habe diese Fanfreundschaft nie verstanden. Warum ist Köln mit Dortmund befreundet, nachdem sie 78 schon mal ähnlich schmählich wie jetzt 12:0 in ganz andere Dimensionen in Gladbach untergegangen sind? Ich weiß auch nicht, wer das immer will, aber da muss ich dann auch die Fans fragen. Also die Fans von Borussia Dortmund können ja jetzt nichts dafür, dass die Mannschaft auf dem Platz so schlecht spielt. Also von daher, Ärger verständlich, ansonsten Kirche mal auch im Dorf lassen.
Also ich gehe noch einen Schritt weiter. Also ich bin jetzt sogar FC-Mitglied und ich kann ganz ehrlich sagen, also wenn du über die gesamte Saison deine Leistung nicht abrufen kannst und dann rumholst, dass der BVB Spieler schont und vielleicht eine andere Truppe ins Rennen schickt, die immer noch gut ist, also wie sie gespielt haben gegen Mainz, ich glaube, das hat auch Edin Terzic selber gesagt, war räudig, war auch nicht BVB-würdig. Das ist eine andere Geschichte. Aber sich dann zu beschweren, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich überhaupt nicht. Weil dabei hätte man jetzt insgesamt schon 33 Spieltage Zeit gehabt, eine andere Leistung irgendwie auf den Platz zu bringen. Und jetzt hinten raus dann irgendwie rumzuheulen, und die Stadionwurst quer im Hals stecken zu haben, das finde ich dann aber auch irgendwie ein bisschen billig. Also das
zumal Dortmund mit der ähnlichen Mannschaft 5-1 gegen Augsburg gewonnen hat. Ja, du hast es genau richtig gesagt, die Leistung war räudig, aber da jemandem jetzt Absicht zu unterstellen oder so, wie gesagt, das ist mir zu viel. Aber da du es ja gerade gesagt hast vom FC, und es ist ja auch teilweise kurios, also im Vorfeld, vor 2 Wochen hat der Präsident schon gesagt, naja, wenn wir absteigen, da kommen wir wieder hoch. Jetzt sagt er, wer so ein Spiel dreht, der kann auf gar keinen Fall absteigen. Also ich war im Stadion am Samstag privat. Ich muss sagen, ich habe nach dem 3-2 noch nie so viele Menschen gesehen, die sich ungläubig angeguckt haben, weil es war ja gar nicht zu fassen, dass du so ein Spiel gewinnst. Also es war ähnlich wie gegen Bochum. Die Offensive war, bis Marc Uth kam, wieder an Harmlosigkeit nichts zu überbieten. Es lag auch nichts in der Luft. Zwischen der 70. und der 85. Minute waren die Leute auch ruhig. Also man hat sich damit abgefunden einfach. Mhm. Und wie dann die Tore auch fallen. Und es spricht sicherlich auch für Tickets und Downs und für eine offensivere Ausrichtung, das Ganze zu machen, dass dieses Wunder noch da war. Ich habe dann nachher auf der Playa nebenan Leute getroffen, die waren ja, also ich glaube von der Hitze, die waren ja teilweise wie weich gekocht, konnten sie alle nicht fassen. Ein Hotelier aus Bonn hat mich mit Bier über und über beschüttet, aber sie waren alle glückselig. Ja, wie hast du es denn erlebt aus der Ferne, dieses zweite Wunder von Müngersdorf?
Naja, also ich würde da jetzt ganz gerne auch mal so ein bisschen den Präsidenten in Schutz nehmen. Ich glaube, alle beim ersten FC Köln, Christian Keller, Werner Wolf, der gesamte Vorstand, die gesamte Geschäftsführung, aber auch natürlich die gesamte Mannschaft, die sind natürlich auch irgendwo angefasst mit dem, was da passiert. Also es geht ja an keinem spurlos vorbei. Es sind alles Menschen. Das gilt aber auch übrigens für ganz andere kritische Bundesligisten, die in einer Ausnahmesituation sind. Manchmal finde ich es ein bisschen krass, dass dann irgendwie medial draufgeschlagen wird, ganz egal welche Mannschaft das ist, weil es sind Menschen, die dahinter stehen. Ja, das ist deren Job, aber wir kommen ja auch noch zum HSV später. Ich denke aber auch dann irgendwann ist es auch mal gut und es ist auch so, dass es mit Menschen was macht. Was ich da gesehen habe, war unfassbar. War deshalb unfassbar, weil du hast es ja eben so ein bisschen aufgezeichnet, dass es überhaupt nicht angesagt war nach dem 0-2. Denkst du dann irgendwie so, alles klar, hoffentlich gibt's nicht 4 Stück oder so, weil die Mannschaft ja dann immer, und du erinnerst dich, zusammengebrochen ist, wenn sowas war, dann nicht mehr aufgestanden ist, bis auf Bochum. Und dann passiert diese Einwechslung und es ist sofort eine andere Energie auf dem Platz. Und was ich mich gefragt habe, war die ganze Zeit, also das frage ich mich aber auch schon länger, warum wird Downs immer nur als Joker hinten rausgezogen? Warum spielt er nicht mal von Anfang an mit? Also wenn man denn in die zweite Liga gehen sollte, wirst du sowieso die jungen Spieler brauchen und integrierst sie vielleicht einfach auch rechtzeitig. Mal abgesehen davon, dass bis auf ein Spiel hat er immer eine richtig geile Leistung abgeliefert. Aber es ist natürlich Emotion pur. Du hast da Müngersdorf, dass die 4 Türme noch stehen, ist ein Wunder, das Dach ist noch drauf, aber der Rest ist vogelwild gewesen. Und es war auch ein gutes Spiel vom 1. FC Köln, dann hinten raus von Union Berlin war es eine Katastrophe. Also wie du so ein Spiel noch weggeben kannst mit der Präsenz, die sie auch hatten am Anfang. Ich glaube auch die Auswechslung von Trippel hat nicht gut getan.
Vielleicht Trimmel meinst du? Trimmel ist der Stadionsprecher vom FC.
Trimmel. Du merkst, ich bin, meine DNA ist FC. Ja. Also Trimmel raus und danach hast du gesehen, ging es aber auch runter. Der Leader war vom Platz und ciao, Bella, wie auch immer.
Ja, aber sie haben auch schon mit Trimmel am Ende. Also ich fand es eigentlich auch Knoche und Trimmel zum Beispiel wieder zu bringen, 2 Erfolgsgaranten der letzten Jahre, fand ich eigentlich die richtige Wahl. Erste Hälfte fand ich Union relativ souverän, wobei man natürlich auch darüber reden kann, ob Khedira eigentlich nicht schon gelb-rot kriegen muss, nach dem Foul an Waldschmidt plus Elfmeter, was ja auch total dumm von ihm ist. So ein erfahrener Spieler darf so einen Elfmeter nicht verschulden.
Aber die Ringerleistung fand ich grandios.
Die was? Achso,
ja. Die Ringerleistung fand
ich. Aber du verstehst, was ich meine. Also es ist ja jetzt auch nicht Usus, dass der FC 3 Tore macht. Ich glaube, das haben sie in beiden Derbys gegen Gladbach geschafft und sonst gar nicht. Aber es hat auch bis zur 85. wenig dafür gesprochen. Was man aber schon sagen kann, ist, dass die Mannschaft, das haben wir ja oft genug hier auch betont, einen guten Charakter hat. Also man kann ihr echt nicht vorwerfen, dass es irgendwie daran liegt. Also der FC hat in seiner Historie ein paar Mannschaften gehabt, die richtige Saucharaktere hatten, die abgestiegen sind, mit viel mehr individueller Klasse. Das ist hier gar nicht so. Die glauben bis zum Schluss daran. Es ist teilweise abenteuerlich, wie schlecht die Versuche nach vorne sind. Aber du hast jetzt gegen Bochum und gegen Union 2 Spiele gedreht, die eigentlich nicht zu drehen waren. Und wenn Timo Schulz dann nach dem Abpfiff, der übrigens 17 Punkte geholt hat, das ist, finde ich, ordentlich mit dem Kader, wenn du das hochrechnest, reicht es wahrscheinlich für den Klassenerhalt. Vor Monaten hat hier ein Podcaster mal die Hochrechnung aufgemacht, 32 Punkte reichen für die direkte Rettung. Könnte zumindest immer noch im Bereich des Möglichen sein. Also, dass diese 32 Punkte
Das wollen wir nicht hoffen, dass das reicht.
Ja gut, aber für den FC kann ja eh nur also aus deiner
das
Sicht
das wäre dann Union Berlin.
Ja klar, aber ich meine, wenn Union Berlin selbst einen Punkt holt, dann hätten ja 32 Punkte trotzdem gereicht. Du musst ja hoffen, dass die Regelung heißt, sogar 31 Punkte hätten gereicht, dass Union nämlich dann am Wochenende verliert gegen Freiburg und der FC sein Spiel gewinnt. Also von daher, ich glaube, dass bei Union einiges in Schieflage geraten ist. Jetzt ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie spielst du denn am Wochenende? Spielst du auf Sieg gegen Freiburg, damit du eventuell Bochum noch einholen kannst? Das schaffst du ja vom Torverhältnis. Oder aber spielst du erstmal auf den Punkt, damit der FC dich nicht von hinten noch bekommt? Das ist ja auch die Frage. Gegen Freiburger, die übrigens auch noch für Europa sich qualifizieren können. Also ganz diffizile Ausgangslage. Und weil viele gefragt haben, wenn der FC zum Beispiel 4-2 gewinnt in Heidenheim und Union verliert 0-1, dann ist man mit allem gleich, Punkte und Tore. Dann entscheidet der direkte Vergleich im Hin- und Rückspiel. Den hat Union zu Hause 2-0 gewonnen und 3-2 in Köln verloren. Also muss der FC 4 Tore aufholen auf Union Berlin, um das auch mal klarzustellen.
Wird auf jeden Fall ein sehr knappes Höschen. Und ich habe aber so ein bisschen Ruhe in meinem rot-weißen Herzen, weil es ist schon auch so, dass der Trainer Frank Schmidt nicht dabei sein wird. Das ist schon mal ein, also garantiert ein Pluspunkt für uns. Und dann fährt Union Berlin ja auch nach Freiburg mit
zu Hause.
Ich zu Hause, Entschuldigung. Dann ist es ja auch so, dass die einfach auch noch so brutal am Boden liegen nach dieser Erfahrung in Müngersdorf. Also, das kann ja nicht sein. Also, es kann ja nicht sein. Aber du, Relegation gegen Düsseldorf, es gibt Dinge, die ich mir auch anders gewünscht hätte.
Also, du bist ganz sicher, dass ihr gegen in Heidenheim gewinnt?
Ja.
Boah. Also ja. Ich sage dir, in Heidenheim zu gewinnen, Frank Schmidt fällt übrigens aus wegen einer Knöcheloperation, die er jetzt machen muss.
Sprunggelenk.
Genau, das ist eine alte Verletzung noch aus Aachener Zeiten, Spielerzeiten, damit er zur Saisonbeginn dann wieder fit ist. Aber in Heidenheim musst du trotzdem erstmal gewinnen. Das ist, also da kriegst du gar nichts geschenkt, das ist auch mal klar.
Ja, ja, das...
Ja.
Aber ja, puh, worüber müssen wir noch sprechen in dieser Episode, wenn es um die Bundesliga geht?
Ja gut, wir müssen darüber sprechen, dass es tatsächlich jetzt sein kann, dass Dortmund Fünfter ist und Champions-League-Sieger wird. Das hieße, Eintracht Frankfurt kommt nach einer solchen Saison in die Champions League. Das wäre Wahnsinn. Wobei, das könnten sie ja sogar jetzt noch verlieren im Fernduell mit Hoffenheim, die ja plötzlich auch da sind.
Ja.
Also Platz 6 kann ja für die Champions League reichen. Und dann geht es ja aber trotzdem zwischen Frankfurt, Hoffenheim und Freiburg auch darum, Europa League Conference League. Ja, worüber wir natürlich noch reden können, war der Abschied von Christian Streich. Ich fand, das war ganz toll, weil es irgendwie gar nicht durchchoreografiert war. Er war dann tatsächlich so, wie er auch dann immer ist, erst am Ende so, ja, warum sind Sie denn so lange sitzen geblieben? Ist Ihnen da Ihre Karriere durch den Kopf gegangen? Nee, ich habe mich nur gefragt, warum wir das Spiel nicht gewonnen haben. Da war er noch ganz im Flow drin. Dann diese Runde mit seinem Co-Trainer zusammen, die Heidenheimer, die auch da geblieben sind und das Ganze mit begleitet haben. Ich fand, das war echt ein sehr, sehr würdiger und schöner Abschied von Christian Streich. Und die Frage an dich natürlich, wie hast du es erlebt und bleibt das Poster bei dir eigentlich hängen?
Es bleibt für immer, also für immer. Ich hab das jetzt in ein Tattoo umwandeln lassen, beziehungsweise noch nicht. Ich habe die Zeichnung anfertigen lassen, wird wahrscheinlich dann irgendwann auch passieren. Nein, Spaß beiseite, es ist ein ganz großer, ich bin mir auch sicher, er kommt irgendwann zurück in die Bundesliga oder irgendwo in den Fußball, ich kann mir nicht vorstellen, ein Christian Streich ohne Fußball ist wie Thomas Wagner ohne den HSV, doch ist so, also da müssen wir einfach auch später nochmal drüber reden, aber nein, also ich glaube schon, das war groß, ich habe, über die Karriere müssen wir nicht reden, über das Denkmal auch nicht, die ganze Geschichte ist auserzählt, es wird jetzt auch schwer, dann nochmal einen Club zu finden. Dass er in Rente geht, daran glaube ich nicht. Daran möchte ich auch ehrlich nicht glauben, weil ich glaube, so einen Charakter brauchst du einfach. Aber die Frage ist auch, zu welchem Verein geht der? Ich meine, besseres Match als Freiburg gibt es, glaube ich, für Christian Streich jetzt erstmal gefühlt nicht. Wo willst du denn hintun? Nach Gladbach, nach Leipzig, nach Leverkusen? Irgendwann als Nachfolger von Xabi Alonso? Garantiert nicht. Aber es war ein sehr, sehr schöner Abschied. Bin ich komplett bei dir, im Gegensatz zu Thomas Tuchel, der keinen bekommen hat beim Heimspiel.
Ja, was war das überhaupt?
Das war scheiße.
Aber es war wohl in Absprache mit ihm oder gibt es doch noch eine Hintertür? Wollte er das nicht? Weil Hansi Flick scheint es ja jetzt auch nicht zu werden. Also
Glasner auch nicht übrigens.
Sind es die Vorbehalte? Glasner übrigens wäre ein richtig guter Mann für die Bayern gewesen, glaube ich. Ja, der mischt ja gerade mit Crystal Palace die Liga auf. Ist, glaube ich, der beste Trainer in den letzten 5 Spielen in der Premier League. Ja, also das Thema wird uns sicherlich noch ein bisschen in den Sommer hinein beschäftigen. Und das kann man auch sagen, ohne jetzt nochmal in die Tiefe zu gehen. Ich glaube, Max Eberl ist mittlerweile auch schon beschädigt, obwohl er erst 2 Monate im Amt ist.
Ja, da kriegt er ja auch schon, Dickes von Rummenigge und Hoeneß, hat man so gehört hinter den Kulissen. Bin gespannt, wie das so ausgeht. Also sehr interessant fand ich übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast im Doppelpass, Herrn Hoeneß. Ich wusste gar nicht, dass der Papa Berater auch gleich von Sebastian Hoeneß ist.
Ja, klar. Nee, ich hab's nicht gesehen.
War sehr, sehr interessant, weil er im Doppelpass gesagt hat, ja, also ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, es gibt eine Ausstiegsklausel bei Sebastian Hoeneß. Geht aber nicht darum, natürlich nicht darum, dass, wenn ein Verein kommt, mehr Kohle bietet, dass man dann eine Ausstiegsklausel hat, sondern es geht darum, oder deshalb wurde sie da eingezimmert in den Vertrag, das sollte das Setting nicht so sein, wie Sebastian Hoeneß sich das wünscht in Stuttgart, dass er dann gehen kann. Also ne, das so. Und es ging um die Diskussion auch bei München. Das war aber stand nicht zur Diskussion übrigens. Sehr interessante Information. Es gab viele Vereine, die sich bemüht hätten, aber bei München war nicht dabei. Das fand ich ganz interessant.
Ja, das glaube ich aber auch, dass das so ist, weil wir gesagt haben, dass das vielleicht noch ein bisschen zu früh wäre, noch auf des familiären Drucks, aber der VfB einfach wieder gewonnen in Augsburg, das ist ja eine Saison wie ein Traum. Und ich glaube, dass Sebastian Hoeneß als Trainer einen sehr guten Weg machen wird. So, kommen wir in die zweite Liga.
Ja, wie fühlt es sich an? Also ist der Blues schon irgendwie durch? Oder ist es so, dass du sagst, so jetzt Tabula rasa, jetzt reicht's mir. Geysir-mäßig würde ich jetzt, wäre ich in einer Position beim HSV, wo ich irgendwas zu sagen hätte, würde ich jetzt Tabula rasa machen. Oder lässt du die einfach weiterarbeiten und man probiert's irgendwann vielleicht in 10 Jahren oder nach dem 10. Jahr zweite Liga aufzusteigen?
Also zunächst mal finde ich, sollte man mal Holstein Kiel und den
jetzt kommt der Sportsmann.
Das mache ich ja immer. Ja. Also was heißt, jetzt kommt der Sportsmann. Das ist eigentlich immer das Wichtigste, dass man am Ende jemandem gratuliert. Und ich finde, dass Holstein Kiel und der FC St. Pauli den Aufstieg beide absolut verdient haben, dass sie die beiden konstantesten und besten Mannschaften über die Saison waren und deshalb am Ende völlig zu Recht oben stehen. Allerdings kann ich mir den Hinweis nicht verkneifen, weil wir eben darüber gesprochen haben, wie man noch mit Anstand gewinnen kann. Also der selbsternannte, ja fast ein bisschen bessere Club aus Hamburg, vom Kiez. Boah, also da die Aussagen gestern vom Präsidenten, von Herrn Göttlich. Ich freue mich vor allen Dingen für Luis Holtby und für Fiete Ab, dass sie endlich einen Verein gefunden haben, mit dem sie aufsteigen können. Dann Fabian Hürzeler, der nichts Besseres zu tun hat, als nochmal auf die Steigungsläufe im Volkspark anzukommen. Okay, darf ich mir dann auch den Hinweis erlauben, bei aller Gratulation und bei allem, was sie gespielt haben. Also man sollte auch mit Anstand aufsteigen und gewinnen können. Fand ich ziemlich überflüssig, die Kommentare. Und zum HSV. Man macht ja schon einiges mit als HSV-Fan. Jetzt 6 Jahre zweite Liga, jetzt geht man ins 7. Aber das am Freitagabend, das war der tiefste Tiefpunkt vom Tiefpunkt aller Tiefpunkte. Also das, würde ich sagen, dürfte als einer der 3 schwärzesten Tage der Vereinshistorie eingehen. Weil was das für eine Scheiße war, die da gespielt haben. Also da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Du kommst aus einem emotionalen Derby-Sieg. Du hast das Gefühl, das greift jetzt langsam mit Baumgart. Du hast noch eine Chance auf die Relegation. Hättest du auch gehabt nach dem Spiel Kiel-Düsseldorf, nach dem Ergebnis. Durchaus, ja. Es war so schlecht. Keine richtige Körperspannung. Ich weiß zwar, was Baumgart meinte und auch Schonlau mit, da war schon der Wille, aber wir haben zu viele Fehler gemacht. Aber dann muss halt auch irgendeiner mal ein Signal setzen und sowas. Also wie man so zusammenhanglos Fußball spielen kann. Boah, lecko funny, war das schlecht. Übrigens, Kwasniok und Paderborn, das Ganze auch super gemacht. Und um auf deine Frage zu gehen, ich bin gerade im Moment echt fast ein bisschen ratlos und ein bisschen leer. Ich finde, du kannst eigentlich in der Konstellation so nicht einfach weitermachen. Auch Jonas Bold ist 5-mal nicht aufgestiegen. Und es ist alles okay, die Chemie im Verein. Und es ist auch alles okay, die Finanzen sind besser. Und du hast mit Vuškovic und letztes Jahr der Nachspielzeit in Regensburg auch echt eine Menge Pech gehabt. Und in der zweiten Liga wird dir gar nichts geschenkt. Ein Trainer hat mir gesagt, der HSV hat die beste Mannschaft gehabt, aber sie ist auch nicht so viel besser als der Rest, dass man gegen all diese Widerstände, die es in der zweiten Liga gibt, einfach so vorbeikommt. Das ist alles richtig, aber ich glaube, da muss mehr Sportkompetenz hin. Jörg Schmadtke hat anscheinend abgesagt, was ich sehr schade finde. Das hätte ich gut gefunden. Ja, und jetzt ist natürlich auch die Frage, Steffen Baumgart hat viele Sachen richtig erkannt. Allerdings darf man auch sagen, in den, glaube ich, jetzt 10 Spielen, die er gemacht hat, da waren 3 dermaßen eine Minusleistung dabei, auch spielerisch. Also nur zu sagen, ich hole die Spieler, die die Mentalität haben, das, glaube ich, wird nicht reichen, weil du als HSV immer das Spiel machen wirst müssen. Und da muss dann auch ein bisschen mehr einfallen noch. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit den Spielern? Glatzel, Benisch, Reis haben eine Ausstiegsklausel. Es sind, glaube ich, auch zu viele Spieler da, die jetzt schon zu viele Enttäuschungen haben. Also ich glaube, du musst auch den Kader mal richtig durchlüften, wobei ich Benisch und Glatzel immer halten würde. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe schon mit dem Verein einiges mitgemacht, auch früher positiv, aber das fühlt sich einfach mal richtig scheiße an, wie nach so einem ganz schweren Kater, wo die Frau weg ist, du hast dein Geld verzockt und eben ist gerade noch die Waschmaschine kaputt gegangen. Also das ist nicht gut gerade im Moment.
Das Finster, wenn dann die Mikrowelle noch aufgibt und du nichts mehr zu essen hast, dann wird es ganz finster. Aber ja, das wird Ja, aber was heißt das jetzt in der Konsequenz? Also du kannst ja im Geschlechterdings, also du machst dich ja dann irgendwann einfach nicht nur lächerlich, sondern es ist einfach auch, was da versucht wurde auf den letzten Metern. Jonas Bolt, muss man doch jetzt an dieser Stelle sagen, ist gescheitert, oder? Du kannst ihn doch schlechterdings in einem modernen Management nicht mehr da lassen, wo er ist. Also wenn das jetzt nicht alles nicht funktioniert hat, ist es dann nicht an der Zeit, wirklich zu sagen, okay, das hat so leidlich funktioniert mit dem Trainer, das gucken wir uns immer noch eine Zeit lang an eventuell. Aber du brauchst doch da jetzt strukturelle Veränderungen, oder nicht?
Ja, es gibt ja verschiedene Modelle. Also Bolt wird Vorstandsvorsitzender und dann kommt Jörg Schmadtke, so war die Hoffnung. Also man hat von Rangnick geträumt, Magath kriegt keine Mehrheit. Schmadtke hat wohl abgesagt. Auf der anderen Seite kannst du dich natürlich fragen, also selbst wenn du so viel gut gemacht hast wie Bolt, wenn du am Ende nach 5 Jahren nicht aufgestiegen bist, dann hast du dein Hauptziel verfehlt und dafür sollst du befördert werden. Ist ja eigentlich auch eine komische Konstellation. Oder holst du irgendwie einen zum Sport noch dazu, der dann gleichberechtigt auf einer Ebene ist? Wie ist das dann, wenn es 2 Alpha-Tiere sind? Bolt will mit Baumgart, was macht ein Neuer? Und am Ende steht ja die Frage, was will eigentlich der Aufsichtsrat? Und wie stark und zupackend sind diese Leute überhaupt? Denn du musst ja die Saison auch planen. Es ist nur noch eine Woche. Und du hast ja eigentlich jetzt sogar den Vorteil, dass du nicht wie in den letzten Jahren Relegation spielen musst und danach nur 3 Wochen Zeit hast, einen Kader zusammenzustellen. Also ich weiß auch nicht, ob die Leute dieser Aufgabe gewachsen sind. Es müssen Entscheidungen her. Und ich finde, nach einer erneuten Saison, die so gut begonnen hat, wir haben die zu Hause gegen Schalke und Hertha gespielt am 1. und 3. Spieltag und die dann so endet, da schreit vieles nach Veränderung. Das muss man ganz klar festhalten.
2 Fragen habe ich für dich. Und zwar einmal, wenn Düsseldorf gegen Köln oder Union Berlin spielen müsste, wie geht das aus? Und wie geht es aus, wenn SV Wien, Wiesbaden, unglaublich, aber war, also Kaiserslautern ist tatsächlich durch, wer hätte das gedacht, wenn Wiesbaden am Ende des Tages gegen Regensburg antreten muss, wie geht das aus?
Also als erstes muss man ja mal ganz klar festhalten, dass auch über so einen Verein wie den 1. FC Kaiserslautern könnte man auch einen eigenen Podcast machen, auch was das für eine miese Saison war, trotzdem ja. Glückwunsch, dass sie sich gerettet haben. Duisburg, da haben wir ja schon gesagt, ganz großer Verein, der erste Vizemeister, der gestern abgestiegen ist und dann haben noch ein paar Halbstarke gemeint, sie müssten das Stadion da einnehmen und sowas. Echt traurige Bilder. Also da gibt's schon echt ein paar abgestürzte Traditionsvereine. Deine Frage, Düsseldorf gegen Union, also das ist normalerweise, ich habe es ja gesagt, die Relegation ist eigentlich grotesk, weil du als Erstbundesligist so viel mehr Kohle zur Verfügung hast wie der Zweitligist. Das ist nicht fair. Ich würde es, wenn, fast auf ein Spiel verjüngen, weil in einem Spiel hat auch der Außenseiter ein Ding. Vom Kader her hast du als Düsseldorf eigentlich gegen Union keine Chance, aber wenn Union jetzt noch in die Relegation rauscht, nachdem sie am 26. Spieltag 9 Punkte Vorsprung hatten und die Mannschaft ist ja so weggebrochen am Samstag, dass sich Düsseldorf mit dieser Mentalität, das ist eine eiskalte Mannschaft, echt eine gute Chance sehe. Düsseldorf-Köln, glaube ich, wäre eine ganz eigene Geschichte. Also ich finde, dass der Zweitligist, das ist dieses Jahr Fortuna Düsseldorf, deutlich bessere Chancen hat, als in den letzten Jahren aufzusteigen. Damit möchte ich erstmal bewenden lassen und wir warten jetzt mal bis nächsten Montag, was sich da ergibt. Und zweite, dritte Liga-Relegation, ja, das wird ja auf Rostock oder Wien auslaufen. Wien spielt ja noch gegen St. Pauli. Mal gucken, wie es bei denen geht, nach einer Woche feiern. Gegen Regensburg oder Münster, weil Münster hat dann gestern auch Nerven gezeigt in Verl. Ja, es ist erstaunlich, wie viele Entscheidungen eigentlich schon gefallen sind in den Top-Ligen, aber ein bisschen was ist ja noch da. Deshalb würde ich mich da ganz gerne auf den nächsten Montag dann kaprizieren und das sagen. Ich möchte aber vielleicht zum Schluss noch auch an ein paar Spieler so erinnern, wo ich sage, so stellvertretend geil, wie lange man in seiner Karriere bei einem Verein bleiben kann oder ausschließlich bei einem Verein spielt. Also Fabian Klos zum Beispiel, Bielefeld. Einmal von ganz unten nach ganz oben, dann fast wieder ganz nach unten. Retten sich in der Nachspielzeit, weil Halle gegen den Pfosten schießt. Unfassbar. Er hat 445 Spiele für Arminia gemacht. Irgendwie ein cooler Typ, der jetzt nicht vielleicht durch fußballerische Feinheiten geglänzt hat, aber immer für die Leute da war, alles reingeschmissen und viele Tore. Und wenn ich dann zum Beispiel nach Gladbach gucke, Patrick Herrmann, Toni Janschke, die ihr ganzes Leben lang nur für einen Verein gespielt haben und der Hochphase auch Champions League gespielt haben. Der eine hat Nationalmannschaft gespielt, der andere wurde zumindest mal gehandelt. Finde ich geile Typen und ich glaube, das gibt es dann auch Respekt vor anderen Vereinen, weil es sowas wie Kontinuität und Beständigkeit im Fußball ja eigentlich gar nicht mehr so viel gibt. Also das ist schon durchaus bemerkenswert, wer da auch die Bühne verlassen hat.
Boah, jetzt hast du auch nochmal alles abgeräumt irgendwie hinten raus, oder?
Du hast zu mir also gesagt, wir haben heute nur knapp eine Halbzeit Zeit.
Ja.
Dann muss man einfach, dann muss auch der Geysir gar nicht so lange sprudeln, sondern muss dann auch immer mal wieder ein bisschen zusammenfassen, raffen.
Das stimmt. Und ich kann heute mal schließen, wer mit Schnupfen, Heuschnupfen, Husten und einer verpassten Bahn trotzdem als Technikchef rechtzeitig zu diesem Podcast antritt, damit der Geysir und die Feuerwehr, die ehemalige des SC Baden-Baden, noch zusammenkommen können.
Und ich darf nur eins sagen, lieber Mike, es wäre ganz gut, wenn wir das irgendwann mal als Videoformat machen. Er war beim Friseur.
Nein.
Haare ganz kurz.
Na, was?
Sitzt da in, sitzt da in einem frischen blauen Hemd, hat dieses leicht schelmische Grinsen. Jetzt hustet er nochmal. Da muss man ganz ehrlich sagen, also der hat heute wirklich die dicksten Eier, die ich in ganz Köln gesehen habe.
Das ist ja unfassbar. Also irgendwann muss der Technikchef mal vor die Kamera.
Ja.
Also ich habe ja auch gehört, dass es Menschen gibt in der Republik hier, die sich auch einen Videopodcast von uns wünschen.
Ja.
Dass man uns ab und zu mal sieht. Also ich meine, ich verschwinde ja quasi hinter dem Geysir. Aber da muss der Technikchef auch eine tragende Rolle spielen, weil ich finde tatsächlich, also jetzt mit kurzen Haaren, das ist natürlich, was macht mich völlig fertig. Da werde ich ein bisschen buschig.
Das ist aber auch selten, dass ich, wenn ich mit zwei Männern da irgendwo stehe, nur Bronze habe. Das muss ich mir dann mal überlegen, das Ganze.
Du, aber wer mit Bronze in den Montag geht und wenn der Technikchef tatsächlich wirklich durchhält, die letzten Sekunden noch mit den ganzen Gebrechen, die er hat und trotzdem kurzen Haaren, er wird so gut aussehen wie wir beide zusammen. Dann braucht es eben eins, nämlich
Eier.
Eier. Wir brauchen
Eier.